SWR Kultur Hörbuch. Der lange Abschied von Raymond Chandler. Folge 9. Es liest Manfred Zapatka.
Die Leichenschau war eine Farce. Der Coroner legte los, noch ehe das medizinische Gutachten vollständig vorlag, aus lauter Angst, die Publicity könnte ihm unter den Händen sterben. Seine Sorge war berechtigt. Der Tod eines Schriftstellers, selbst eines der Lauten im Lande, macht nie sehr lange Schlagzeilen. Und in diesem Sommer gab es außerdem zu viel Konkurrenz. Ein König dankte ab und ein anderer wurde ermordet. Innerhalb einer Woche stürzten drei große Passagiermaschinen ab. In Chicago wurde der Präsident einer großen Telegrafengesellschaft in seinem eigenen Wagen zusammengeschossen. 24 Häftlinge kamen um, als in einem Gefängnis ein Brand ausbrach. Der Coroner des Regierungsbezirks Los Angeles hatte Pech. Er kam bei allen guten Dingen im Leben zu kurz. Als ich den Zeugenstand verließ, sah ich Candy. Er hatte ein helles, boshaftes Grinsen auf dem Gesicht. Weshalb war mir völlig schleierhaft. Und wie üblich war er ein bisschen zu gut gekleidet, in einen kakaobraunen Gabardinanzug mit weißem Nylonhemd und mitternachtsblauer Fliege. Im Zeugenstand war er ruhig und machte einen guten Eindruck. Ja, der Boss war in letzter Zeit verschiedentlich sehr betrunken gewesen. Ja, er hatte in der Nacht, wo die Pistole oben losging, mitgeholfen, ihn ins Bett zu bringen. Ja, der Boss hatte Whisky verlangt, bevor er, Candy, an dem letzten Tag wegfuhr. Aber er, Candy, hatte sich geweigert, ihm welchen zu bringen. Nein, über Mr. Waits literarische Arbeit wusste er nichts. Aber er wusste, dass der Boss ziemlich mutlos gewesen war. Er hatte immer wieder Manuskripte in den Papierkorb geworfen, um sie dann nach einer Weile wieder herauszuholen. Nein, er hatte nie gehört, dass Mr. Waits sich mit irgendwem gestritten hatte und so weiter. Der Coroner melkte ihn nach Kräften, aber es kam nur dünnes Zeug. Irgendwer hatte Candy ein paar solide Nachhilfestunden gegeben. Eileen Wade trug schwarz und weiß. Sie war blass und sprach mit leiser, klarer Stimme, die selbst von der Lautsprecheranlage nicht verdorben werden konnte. Der Coroner fasste sie mit zwei Paar Samthandschuhen an. Er sprach mit ihr, wie wenn er Mühe hätte, das Schluchzen in seiner Stimme zu unterdrücken. Als sie den Zeugenstand verließ, stand er auf und verbeugte sich, und sie schenkte ihm ein schwaches, flüchtiges Lächeln, infolgedessen er fast an dem Wasser erstickte, das ihm im Munde zusammenlief. Auf dem Hinausweg ging sie fast ohne einen Blick an mir vorbei, und erst im letzten Moment wandte sie um ein paar Zentimeter den Kopf und nickte ganz leicht, als wäre ich jemand, den sie vor sehr langer Zeit einmal kennengelernt haben musste, jetzt aber einfach nicht mehr unterbringen konnte in ihrem Gedächtnis. Auf der Treppe draußen, als alles vorüber war, stieß ich mit Owls zusammen. Er betrachtete tiefsinnig den Verkehr unten auf der Straße, oder er tat jedenfalls so. »Gute Arbeit«, sagte er, ohne den Kopf zu wenden. »Gratuliere.« »Sie haben bei Candy auch ganz schön was geleistet. Nicht ich, mein Jungchen. Der Oberstaatsanwalt war der Ansicht, dass die Sexgeschichten unerheblich wären.« »Was für Sexgeschichten denn?« Jetzt sah er mich an. »Ha, ha, ha«, sagte er. »Sie meine ich doch gar nicht.« Dann wurde sein Gesichtsausdruck unbestimmt. »Ich habe mir das Treiben schon zu viele Jahre lang angesehen. Man kriegt's allmählich satt. Die da kam aus der Extraflasche, Spezialabfüllung. Nur für piekfeine Leute. Also dann, Sie Naschnase, rufen Sie mich an, wenn Sie anfangen, 20-Dollar-Hemden zu tragen. Dann komme ich vorbei und helfe Ihnen in den Mantel.« Um uns herum strudelten Leute, hasteten die Treppen herauf und hinunter. Wir standen mittendrin. Ulz zog eine Zigarette aus der Tasche, betrachtete sie, ließ sie dann auf den Beton fallen und zermalmte sie mit dem Absatz. »So eine Verschwendung«, sagte ich. »Bloß eine Zigarette, mein Alter. Ist ja doch kein Menschenleben. Nach einer Weile werden Sie das Mädchen vielleicht geheiraten, was?« »Ach, rutschen Sie mir doch den Buckel runter.« Er lachte säuerlich. »Ich habe mit den richtigen Leuten über die falschen Sachen geredet«, sagte er ätzend. »Irgendwelche Einwände?« »Keinerlei Einwände, Leutnant«, sagte ich, und ging die Stufen hinunter. Er sagte noch etwas hinter mir, aber ich ging weiter. Ich ging in eine Schwulenkneipe am Flower, die passte zu meiner Stimmung. Über dem Eingang hing ein rüdes Schild, nur für Männer, kein Zutritt für Hunde und Frauen. Die Bedienung drinnen hatte ähnlichen Schliff. Der Kellner, der einem das Essen hinknallte, brauchte dringend eine Rasur und zog sich das Trinkgeld gleich ab, ohne dazu aufgefordert worden zu sein. Das Essen war einfach, aber sehr gut, und es gab da ein schwedisches Dunkelbier, das einem ins Hemd ging wie ein Martini. Als ich in mein Büro zurückkam, klingelte das Telefon. Olds sagte, »Ich komme mal bei Ihnen vorbei, ich muss Verschiedenes reden.« Er musste im Polizeirevier Hollywood oder ganz in der Nähe gewesen sein, denn innerhalb von 20 Minuten stand er da. Er pflanzte sich in den Kundensessel, schlug die Beine übereinander und brummelte, »Ich bin aus der Fasson geraten, tut mir leid, vergessen Sie es.« »Warum vergessen? Machen wir die Wunde doch auf.«
»Mir auch recht.
Unter uns zwei beiden aber bloß. Für manche Leute sind Sie ein falscher Hund, aber ich habe eigentlich nie gehört, dass Sie so richtig krumme Sachen gemacht hätten.«
»Was sollte denn die bissige Bemerkung mit den 20-Dollar-Hemden?«
»Ach, scheiße, ich war bloß sauer«, sagte Olds. »Ich habe an den alten Potter gedacht, habe mir vorgestellt, wie der einer Sekretärin sagt, sie soll einem Rechtsanwalt sagen, er soll Oberstaatsanwalt Springer sagen, er soll Captain Hernandez sagen, sie wären ein persönlicher Freund von ihm.«
»Die Mühe würde er sich kaum machen.«
»Sie haben ihn kennengelernt, er hat Ihnen Zeit gewidmet.«
»Ich habe ihn kennengelernt, ja, basta.«
»Ich mochte ihn nicht, aber das war vielleicht nur Neid. Er ließ mich holen, um mir einen kleinen Rat zu erteilen.« »Er ist groß und ein harter Brocken und ich weiß nicht, was sonst noch. Dass er ein Gauner ist, kann ich mir nicht vorstellen.«
»Es gibt keine saubere Methode, um zu 100 Millionen Eiern zu kommen«, sagte Olds. »Der Mann ganz oben glaubt vielleicht, dass seine Hände sauber sind, aber irgendwo auf dem Weg nach unten sind Leute an die Wand gedrückt worden, ist netten kleinen Geschäften der Boden unter den Füßen weggezogen worden, sodass sie für ein Butterbrot verkaufen mussten. Haben anständige Menschen ihre Stellung verloren? Ist der Aktienmarkt manipuliert worden? Hat man die Bevollmächtigten der Konkurrenz gekauft wie alten Ramsch? Und die Lobbypiraten und die großen Rechtsverdreherfirmen haben Hunderte von Riesen dafür eingesteckt, dass sie ein Gesetz unter den Tisch brachten, das vom Volk zwar gewünscht wurde, von den Reichen aber nicht, weil es ihnen den Profit schmälerte. Geld ist Macht und Macht wird missbraucht. Das liegt im System. Vielleicht ist's ja das beste System, das wir haben können. Aber freuen tut's mich trotzdem nicht.«
»Wenn man Sie so reden hört, könnte man glatt denken, Sie sind ein Roter«, sagte ich, bloß um ihn aufzuziehen.
»Kann ich nicht wissen«, sagte er verächtlich. »Ich bin noch nicht unter die Lupe genommen worden. Ihnen hat das Selbstmordverdikt gefallen, stimmt's?«
»Was hätte denn sonst dabei rauskommen können?«
»Nichts, ich weiß schon.« Er legte seine harten, plumpen Hände auf den Tisch und betrachtete die großen braunen Flecken auf der Haut. »Ich werde langsam alt, Keratose nennt man das braune Zeug da. Man kriegt's erst, wenn man über die 50 geht. Ich bin ein alter Bulle. Und ein alter Bulle ist ein böser alter Kerl. Mir gefällt so Verschiedenes nicht am Tod von diesem Wade.
Zum Beispiel?«
Ich lehnte mich zurück und betrachtete die verkniffenen Sonnenfältchen, die seine Augen umgaben. »Man kriegt im Lauf der Zeit so etwas wie einen Riecher dafür, wenn was faul ist, selbst wenn man kein bisschen dran ändern kann. Dann hockt man eben da und redet, wie jetzt. Mir gefällt nicht, dass er keinen Brief hinterlassen hat.«
»Er war betrunken, vielleicht ist er einem ganz jähen Irrsinnsimpuls gefolgt.«
Olds hob die blassen Augen und ließ die Hände vom Schreibtisch fallen. »Ich habe seinen ganzen Krempel durchsucht. Er hat Briefe an sich selbst geschrieben. Er hat geschrieben und geschrieben und geschrieben. Ob besoffen oder nüchtern, immerzu hat er auf die Schreibmaschine eingedroschen. Manches davon ist ziemlich irre, manches wieder ganz komisch und manches ist tief traurig. Dem Mann hat was auf der Seele gelegen, er schrieb drumherum, aber ganz erwischt hat er es nie. So ein Mensch hätte einen 2 Seiten langen Brief hinterlassen, wenn er sich selber das Lebenslicht ausgeblasen hätte.«
»Er war betrunken«, sagte ich noch einmal.
»Bei ihm fiel das nicht ins Gewicht«, sagte Olds müde. »Als nächstes gefällt mir nicht, dass er es da in dem Zimmer gemacht hat, wo seine Frau ihn finden musste.«
»Okay, er war betrunken, trotzdem gefällt's mir nicht.«
»Und weiter gefällt mir nicht, dass er ausgerechnet in dem Moment auf den Abzug drückte, als der Schuss in dem Krach, den das Rennboot machte, untergehen musste. Was sollte er davon wohl noch haben? Bloßer Zufall, was? Und ebenfalls ein Zufall, dass seine Frau an dem Tag, wo das Personal frei hatte, ihre Schlüssel vergaß und läuten musste, um ins Haus zu kommen. Sie hätte hintenrum gehen können, sagte ich. Tja, ich weiß, aber ich rede von der Situation. Kein Mensch war da, um an die Tür zu gehen, als sie. Und im Zeugenstand hat sie gesagt, sie wusste gar nicht, dass sie da waren. Wade hätte die Klingel auch dann nicht gehört, wenn er noch am Leben gewesen wäre und in seinem Zimmer gearbeitet hätte. Seine Tür ist schalldicht. Die Dienstboten hatten frei. Es war Donnerstag. Das hatte sie vergessen, wie sie ihre Schlüssel vergessen hatte. Sie vergessen da selber was, Bernie. Mein Wagen stand in der Zufahrt, also wusste sie, dass ich da war oder dass irgendwer sonst jedenfalls da war, bevor sie läutete. Er grinste. »So, so, das habe ich vergessen, meinen Sie.« »Na schön, vergegenwärtigen wir uns mal die Situation. Sie waren unten am See. Das Rennboot lärmte herum. Das waren übrigens zwei Burschen aus Lake Arrowhead. Bloß zu Besuch da, hatten ihr Boot auf einem Anhänger mitgebracht. Wade schlief in seinem Arbeitszimmer oder war vom Schnaps umgeschmissen. Jemand hatte die Kanone schon aus seinem Schreibtisch weggenommen und Mrs. Wade wusste immerhin, dass sie da lag, denn sie hatten's ihr beim letzten Mal selber gesagt.« Nun nehmen wir mal an, sie hat ihre Schlüssel gar nicht vergessen. Sie geht ins Haus, schaut sich um und sieht sie unten am Wasser. Schaut ins Arbeitszimmer und sieht Wade da schlafen, weiß, wo die Kanone ist, holt sie sich, wartet auf den richtigen Moment, knallt ihn ab, legt die Waffe an die Stelle, wo sie gefunden wurde, verlässt wieder das Haus, wartet noch ein Weilchen, bis das Rennboot weg ist, läutet dann an der Tür und lässt sich von ihnen aufmachen. Irgendwelche Einwände? »Wie sähe das Motiv aus?« »Tja«, sagte er säuerlich, »da liegt der Haken. Wenn sie den Burschen vom Hals haben wollte, hätte sie es einfach haben können. Er war ja doch praktisch ausgeliefert, habituell betrunken, schon mal gewalttätig geworden. Reichliche Unterhaltszahlung, schöne, fette Vermögensregelung. Überhaupt kein Motiv. Außerdem war der Zeitplan zu exakt. 5 Minuten früher und sie hätte es nicht machen können, es sei denn... Sie waren mit im Komplott. Ich setzte an, etwas zu sagen, aber er hob die Hand. Bloß keine Aufregung, ich bezichtige niemanden, ich spekuliere bloß. 5 Minuten später und die Antwort wäre dieselbe. Sie hatte knapp 10 Minuten, um das Ganze über die Bühne gehen zu lassen. 10 Minuten, sagte ich gereizt, deren Umstände unmöglich vorherzusehen, geschweige denn vorauszuplanen waren. Er lehnte sich im Sessel zurück und seufzte. »Ich weiß, Sie haben auf alles eine Antwort. Ich habe auf alles eine Antwort, und trotzdem gefällt's mir nicht. Was zum Teufel haben Sie eigentlich gemacht bei diesen Leuten? Der Mann schreibt Ihnen einen Scheck über 1000 Eier aus und reißt ihn dann in Stücke. Hatte eine Wut gekriegt auf Sie, sagen Sie. Sie wollten ihn auch sowieso nicht, hätten ihn gar nicht angenommen, sagen Sie. Kann sein. Hat er geglaubt, Sie schlafen mit seiner Frau? Lassen Sie das, Bernie.« »Ich frag Sie ja nicht, ob Sie es haben. Ich frag Sie, ob er es geglaubt hat.« »Dieselbe Antwort.« »Okay, versuchen wir es woanders. Was hatte der Max gegen ihn in der Hand?«
»Nichts, was ich wüsste.«
»Der Kerl hat zu viel Geld. Über 1500 auf der Bank, eine Riesengarderobe, einen brandneuen Chevy.«
»Vielleicht handelt er mit Rauschgift«, sagte ich.
Oles stieß sich aus dem Sessel hoch und sah finster auf mich nieder. »Sie haben ein Mordsschwein gehabt, Marlowe. Zweimal saßen Sie dick in der Tinte und zweimal sind Sie raus wie nichts. Sie könnten leicht übermütig werden. Sie waren recht hilfsbereit zu diesen Leuten und haben keinen Penny dabei verdient. Sie waren auch recht hilfsbereit zu einem Burschen namens Lennox, wie ich gehört habe, und auch dabei haben Sie keinen Penny verdient. Womit bezahlen Sie eigentlich Ihr tägliches Süppchen, edler Mann? Haben Sie so viel im Sparstrumpf, dass Sie nicht mehr zu arbeiten brauchen?« Ich stand auf, ging um den Schreibtisch herum und stellte mich vor ihn hin. »Ich bin ein Romantiker, Bernie. Ich höre nachts manchmal Schreie und dann gehe ich nachsehen, was los ist. Dabei verdient man keinen Penny. Wenn man noch seine 5 Sinne beisammen hat, macht man die Fenster zu und dreht den Fernseher lauter. Oder man tritt aufs Gaspedal und macht, dass man wegkommt. Halt dich raus, dann fällst du nicht rein. Man kann nur reinfallen, wenn man sich in anderer Leute Angelegenheiten mischt.«
Als ich Terry Lennox zum letzten Mal sah, haben wir eine Tasse Kaffee zusammen getrunken, den ich selber gemacht hatte, hier im Haus, und eine Zigarette geraucht. Als ich dann hörte, dass er tot war, bin ich in die Küche gegangen und habe Kaffee gekocht und habe eine Tasse für ihn eingegossen und eine Zigarette für ihn angezündet. Und als der Kaffee kalt war und die Zigarette abgebrannt, habe ich ihm gute Nacht gesagt.
Man verdient auch dabei keinen Penny. Ich habe einen 5.000-Dollar-Schein in meinem Safe, aber davon werde ich nie ein Eckchen ausgeben, weil etwas nicht ganz astrein war an der Sache, durch die ich ihn bekommen habe. Ich habe zuerst ein bisschen damit gespielt und hole ihn mir auch jetzt noch dann und wann heraus und schaue ihn mir an, aber das ist alles. Kein Penny davon ist zum Ausgeben.
»Wird wohl eine Blüte sein«, sagte Olds trocken, »obwohl sie diese großen Lappen ja eigentlich nicht machen. Also, wo steckt die Pointe von dem ganzen Schmus?«
»Keine Pointe, ich habe ihm nur gesagt, ich bin ein Romantiker.«
»Habe ich gehört, und Sie verdienen dabei keinen Penny, auch das habe ich mitgekriegt. Aber immerhin kann ich jederzeit zu einem Bullen sagen, er soll sich zum Teufel scheren. Scheren Sie sich zum Teufel, Bernie.«
»Sie würden aber nicht zu mir sagen, ich soll mich zum Teufel scheren, wenn Sie bei mir im Hinterzimmer unter dem Scheinwerfer säßen, Freundchen.«
»Kommt drauf an. Wir können es ja vielleicht mal ausprobieren eines Tages.«
Er ging zur Tür und stieß sie auf. »Wissen Sie was, Jungchen? Sie halten sich für ein schlaues Haus, aber Sie sind bloß ein Riesenrindvieh. Sie sind ein Schatten an der Wand. Ich habe 20 Jahre Polizei hinter mir und kein Fleckchen in meiner Akte. Ich weiß, wann ich auf den Arm genommen werde. Und ich weiß, wann mich jemand hinhalten will. Die ganz gerissenen Schlaumeier halten am Ende bloß sich selber zum Narren. Das lassen Sie sich mal von mir sagen, Sie Romantiker. Ich weiß Bescheid.«
Er zog den Kopf aus der Tür und ließ sie zufallen. Seine Absätze hämmerten den Flur entlang. Ich konnte sie noch hören, als das Telefon auf meinem Schreibtisch zu schrillen begann. Die Stimme sagte mit gut geölter Deutlichkeit:
»Ein Gespräch aus New York für Mr. Philip Marlowe.«
»Am Apparat.
Einen Augenblick bitte, Mr. Marlowe. Ich verbinde Sie mit dem Teilnehmer.«
Die nächste Stimme kannte ich.
»Howard Spencer, Mr. Marlowe. Wir haben das mit Roger Wade gehört. Es war ein ziemlich harter Schlag. Wir kennen noch nicht alle Einzelheiten, aber Ihr Name scheint mit in die Sache verwickelt zu sein.«
»Ich war dort, als es passierte. Er hat sich betrunken und dann erschossen. Mrs. Wade kam ein wenig später nach Hause. Die Dienerschaft hatte Ausgang. Donnerstag ist ihr freier Tag.«
»Sie waren allein bei ihm?«
»Ich war nicht bei ihm. Ich war außerhalb des Hauses, lungerte so ein bisschen herum und wartete, dass seine Frau nach Hause kam.«
»Ich verstehe.« »Nun, wahrscheinlich wird es hier eine Leichenschau geben. Die ist schon vorbei, Mr. Spencer. Selbstmord und bemerkenswert wenig Publicity.«
»Wirklich? Das ist ja seltsam.«
Seine Stimme klang nicht eigentlich enttäuscht, eher verdutzt und überrascht.
»Er war doch so bekannt. Ich hätte eigentlich gedacht, nun, das spielt keine Rolle. Ich glaube, ich fliege am besten mal schnell zu Ihnen herüber, aber ich kann es nicht vor Ende nächster Woche einrichten. Ich werde Mrs. Wade ein Telegramm schicken. Vielleicht kann ich ja irgendwas für Sie tun. Und dann geht es ja auch um das Buch. Ich meine, vielleicht ist er schon weit genug gekommen, dass wir jemanden suchen könnten, der es zu Ende schreibt.«
»Sie haben also den Auftrag dann doch noch angenommen?«
»Nein, obwohl er mich selber bat. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, dass ich ihn nicht am Trinken hindern könnte.«
»Offenbar haben Sie es gar nicht erst versucht. Hören Sie, Mr. Spencer, Sie haben doch überhaupt keine Ahnung, wie alles gelaufen ist. Warum warten Sie nicht in Ruhe ab, wie es war, bevor Sie Ihre Schlüsse ziehen? Nicht, dass ich mir nicht selber ein bisschen Vorwürfe mache. Ich glaube, das ist unvermeidlich, wenn so etwas passiert und man praktisch daneben gestanden hat.«
»Natürlich«, sagte er. »Tut mir leid, dass ich die Bemerkung gemacht habe. War höchst unangebracht. Ist Eileen Wade jetzt wohl zu Hause, oder wissen Sie das nicht?«
»Ich weiß es nicht, Mr. Spencer. Warum rufen Sie nicht einfach mal bei ihr an?«
»Ich glaube kaum, dass ihr im Augenblick schon wieder danach ist, mit jemandem zu reden«, sagte er langsam.
»Aber warum denn nicht? Sie hat auch mit dem Coroner geplaudert und sich dabei durchaus keinen abgebrochen.«
Er räusperte sich. »Sie drücken sich nicht gerade sehr mitfühlend aus.«
»Roger Wade ist tot, Spencer. Er war ein bisschen ein Schweinehund und vielleicht ein bisschen auch ein Genie. Das geht über meine Begriffe. Er war ein egoistischer Säufer und hasste sich selbst wie die Pest. Er hat mir eine Menge Schwierigkeiten gemacht und zuletzt eine Menge Kummer. Warum zum Teufel sollte ich wohl mitfühlend sein?«
Ich sprach von Mrs. Wade, sagte er kurz, wie ich auch.
Ich werde Sie anrufen, wenn ich da bin, sagte er abrupt. Auf Wiedersehen.
Er legte auf. Ich legte auf. Ich starrte das Telefon noch minutenlang an, ohne mich zu rühren. Dann holte ich mir das Buch auf den Tisch und schlug eine Nummer nach. Ich rief bei Sewell Endicott im Büro an. Jemand sagte, er wäre auf dem Gericht und würde erst am späten Nachmittag wieder verfügbar sein. Ob ich vielleicht meinen Namen hinterlassen wollte? Ich wollte nicht. Ich wählte die Nummer von Mandy Menendez lokal am Strip. Es hieß in diesem Jahr El Tapado, was gar kein so schlechter Name dafür war. Im amerikanischen Spanisch bedeutet er unter anderem einen vergrabenen Schatz. Ich bekam eine Frau an den Apparat, die von nichts wusste. Dann einen aufgeräumten Herrn mit mexikanischem Akzent. »Sie wünschen Mr. Menendez. Wer spricht bitte?« »Keine Namen, amigo. Privatsache.« »Un momento, por favor.« Ich musste längere Zeit warten. Diesmal kam ein ganz harter Knabe an die Strippe. Seine Stimme klang, als spräche er durch den Schlitz eines Panzerwagens. Es war aber vermutlich bloß der Schlitz in seinem Gesicht. »Spucken Sie es aus. Wer will ihn sprechen?« »Marlowe ist der Name.« »Was für ein Marlowe? Ist dort Chick Agostino?« »Nein, ich bin nicht Chick. Kommen Sie schon, sagen Sie das Kennwort. Leckt euch alle kreuzweise.« Ein Kichern war zu hören. »Bleiben Sie mal dran.« Schließlich sagte eine andere Stimme, »Hallo, Rotznase, wo brennt's denn? Sind Sie allein?« »Sie können reden, Rotznase. Ich war gerade dabei, mir ein paar Nummern fürs Kabarett anzusehen.« »Wie wär's mit einer, wo Sie sich die Kehle durchschneiden?« »Nicht schlecht, aber was mache ich, wenn die Leute da Capo rufen?« Ich lachte. Er lachte. »Na, haben Sie Ihr Näschen schön rausgehalten?« fragte er. »Haben Sie nicht gehört? Ich hatte mich schon wieder mit einem angefreundet, der sich umgebracht hat. Man wird mich bald nur noch den Todeskuss-Bubi nennen. Macht Spaß, was?«
»Nein, es macht keinen Spaß. Außerdem habe ich neulich mal nachmittags mit Harlan Potter Tee getrunken. Das sind ja schöne Sitten, ich selber trinke sowas nicht.« »Er lässt Ihnen sagen, Sie sollen nett zu mir sein. Hab den Mann nie kennengelernt und hab's auch nicht vor. Er wirft einen langen Schatten. Ich brauche nur eine kleine Auskunft, Mandy, zum Beispiel über Paul Marston.«
»Nie gehört.«
»Das haben Sie zu schnell gesagt. Paul Marston war der Name, den Terry Lennox mal in New York geführt hat, bevor er in den Westen kam. So? Seine Fingerabdrücke sind in der FBI-Registratur überprüft worden. Fehlanzeige. Das bedeutet, dass er nie in der amerikanischen Armee gedient hat. So? Muss ich Ihnen erst ein ganzes Bild malen? Entweder war Ihr schönes Garn mit dem Schützenloch Spaghetti mit Soße, oder das Ganze ist irgendwo anders passiert. Ich habe nicht gesagt, wo es passiert ist, Rotznase. Lassen Sie sich einen guten Rat geben und vergessen Sie die Sache. Ich bin nicht gewohnt, sowas zweimal zu sagen.«
»Oh, sicher. Ich tue was, was Ihnen nicht schmeckt, und schwimme mit einem Straßenbahnwagen auf dem Rücken nach Catalina. Versuchen Sie nicht mehr bange zu machen, Mandy. Ich bin schon mit der Staatsanwaltschaft fertig geworden. Waren Sie mal in England?«
»Übernehmen Sie sich nicht, Rotznase. In dieser Stadt kann einem allerlei passieren. Sogar großen, starken Jungs wie dem großen Willy Magoon kann allerlei passieren. Werfen Sie mal einen Blick in die Abendzeitung.« »Ich hol mir eine, wenn Sie's sagen. Vielleicht steht sogar mein Bild drin. Was ist mit Magoon?« »Wie gesagt, es kann einem allerlei passieren. Ich weiß natürlich nur, was ich gelesen habe, mehr nicht. Sieht so aus, wie wenn Magoon versucht hat, vier Jungs in einem Auto mit Nummernschild aus Nevada zu filzen. War direkt vor seinem Haus geparkt. Die Schilder hatten lange Nummern, wie es sie in Nevada gar nicht gibt. Muss wohl ein Jux gewesen sein. Bloß, dass Magoon nicht nach Lachen zumute ist, er hat nämlich beide Arme in Gips, das Kinn an drei Stellen geklammert und ein Bein im Streckverband. Magoon ist gar nicht mehr der alte Draufgänger im Moment. Sowas könnte Ihnen leicht auch passieren.«
»Er ist Ihnen in die Quere gekommen, was? Ich sah mal, wie er Ihr Bübchen, den Chick, bei Victor vor der Bar an die Wand gepfeffert hat. Soll ich mal einen Freund im Sheriffsamt anrufen und ihm das erzählen?«
»Das machen Sie mal, Rotznase«, sagte er ganz langsam. »Das machen Sie mal.«
»Ja, und dann könnte ich gleich miterwähnen, dass ich zu dem Zeitpunkt gerade eine kleine Plauderstunde mit Harlan Potters Tochter hinter mir hatte. Das wird die Beweiskraft meiner Aussage in gewissem Sinne verstärken, meinen Sie nicht? Sie haben doch nicht vor, sie auch zusammenschmettern zu lassen?«
Jetzt hören Sie mir mal genau zu, Rotznase. Waren Sie jemals in England, Mandy? Sie und Randy Starr und Paul Marston oder Terry Lennox oder wie immer er hieß? In der britischen Armee vielleicht? Hatten Sie vielleicht ein kleines Geschäft in Soho? Und der Boden wurde Ihnen etwas zu heiß und Sie dachten, in der Armee könnte man sich am besten die Füße kühlen? Bleiben Sie mal dran. Ich blieb dran. Nichts geschah, nur dass ich wartete und mir langsam der Arm einschlief. Ich nahm den Hörer in die andere Hand. Dann war er schließlich wieder da. Jetzt hören Sie mir mal genau zu, Marlowe. Rühren Sie den Fall Lennox auf und Sie sind ein toter Mann. Terry war mein Kamerad und ich habe auch meine Gefühle. Ebenso wie Sie. Schön. Insofern will ich mit Ihnen einig gehen, dass damals, das war ein Sonderkommando, ein britisches, passiert ist die Geschichte in Norwegen, auf einer der Inseln vor der Küste. Davon gibt's da eine ganze Million. November 1942, also. Wollen Sie jetzt endlich Ruhe geben und Ihr müdes Gehirn aufs Sofa packen? Vielen Dank, Mandy, das werde ich machen. Ihr Geheimnis ist sicher bei mir. Ich erzähl's keinem weiter, bloß Leuten, die ich kenne. Kaufen Sie sich eine Zeitung, Rotznase, lesen Sie und erinnern Sie sich. Der große Draufgänger Willie Magoon, vor seinem eigenen Haus zusammengeschlagen. Junge, Junge, hat der sich gewundert, als er aus der Narkose wieder hochkam. Er legte auf. Ich ging nach unten und kaufte mir eine Zeitung und es war genau so, wie Menendez gesagt hatte. Es stand auch ein Bild drin, der große Willie Magoon in seinem Bett im Krankenhaus. Man sah nur das halbe Gesicht und ein Auge, der Rest bestand aus Bandagen. Zustand ernst, aber nicht kritisch. Darauf hatten die Jungs genau geachtet. Sie wollten, dass er am Leben blieb. Schließlich und endlich war er ein Bulle. In unserer Stadt bringen die Gangster keinen Bullen um. Das überlassen sie den Jugendlichen. Und ein lebendiger Bulle, der durch den Fleischwolf gedreht worden ist, hat einen viel höheren Reklamewert. Er wird ja nach einiger Zeit wieder gesund und macht seine Arbeit weiter, aber seitdem fehlt ihm etwas. Die letzte Schicht Stahl, von der alles abhängt. Er ist eine wandelnde Lektion dafür, dass man einen Fehler macht, wenn man mit den Gangstern zu scharf umspringt. Besonders dann, wenn man bei der Sitte ist, in den besten Lokalen speist und einen Cadillac fährt. Ich saß da und brütete ein Weilchen vor mich hin und dann wählte ich die Nummer der Organisation Carney und fragte nach George Peters. Er war nicht im Haus. Ich hinterließ meinen Namen und sagte, es wäre dringend. Peters rief mich um 6:20 endlich an. Wir tauschten Liebenswürdigkeiten und Beileidsbekundungen. »Sie haben sich ja mal wieder schön in die Nesseln gesetzt, wie ich höre«, sagte er vergnügt. »Warum versuchen Sie es nicht mal mit einem ruhigen Beruf, einbalsamieren zum Beispiel?« »Da dauert mir die Ausbildung zu lange. Hören Sie, ich möchte bei Ihrer Agentur Klient werden, wenn's nicht zu viel kostet.« »Kommt drauf an, was wir machen sollen, alter Junge. Und dann müssen Sie mal mit Carney reden.« »Nee.« »Na schön, dann erzählen Sie es mir.« »London ist voll von Burschen, wie ich einer bin, aber ich kenne keinen einzigen da. Sie nennen sich Agenten für private Ermittlungen. Ihr feiner Laden hat doch sicher Verbindungen nach drüben. Ich könnte mir bloß aufs Geratewohl einen Namen herauspicken und zöge vermutlich eine Niete. Ich brauche ein paar Informationen, die an sich leicht zu beschaffen sein müssten, und ich brauche sie schnell, muss sie noch vor Ende nächster Woche haben.« »Dann reden Sie mal frisch von der Leber weg.« »Ich will etwas wissen über den Kriegsdienst von Terry Lennox oder Paul Marston, je nachdem, unter welchem Namen er da gelaufen ist. Er war bei einem Sonderkommando, wurde im November 1942 bei einem Angriff auf einer norwegischen Insel verwundet und kam in Gefangenschaft. Ich möchte wissen, von welcher Einheit er abgestellt war und was mit ihm passiert ist. Das Kriegsministerium wird das alles haben. Es handelt sich da ja nicht mehr um Geheimsachen, würde ich meinen. Wir können ja sagen, es dreht sich um eine Erbschaft.«
»Dafür brauchen Sie doch keinen Ermittlungsapparat. Das können Sie direkt kriegen. Schreiben Sie den Leuten ein Briefchen.«
»Seien Sie doch nicht einfältig, Peters. Da hätte ich vielleicht in 3 Monaten Antwort. Ich brauche Sie aber in 5 Tagen.«
»Also Ideen haben Sie, Mann. Sonst noch was?« »Eins noch. Die bewahren da drüben ihre gesamten Personalakten an einer zentralen Stelle auf, die Somerset House heißt. Ich möchte wissen, ob er da in irgendeinem Zusammenhang erfasst ist. Geburt, Heirat, Einbürgerung, egal was.«
»Warum?« »Wie darf ich das verstehen?«
»Warum? Wer bezahlt hier die Rechnung?«
Mal angenommen, die Namen ziehen nicht. Dann sitze ich fest, aber wenn's klappt, möchte ich beglaubigte Abschriften von allem, was Ihr Mann aufstöbert. Wie viel knöpfen Sie mir dafür ab?«
»Da muss ich mal Kani fragen.
Er könnte uns sowieso noch einen Riegel vorschieben. Wir schätzen hier die Sorte Publicity nicht, die Ihr Wirken genießt. Wenn er mir freie Hand lässt und Sie einverstanden sind, dass die Quelle diskret behandelt wird, würde ich 300 Eier sagen. Die Kerls da drüben kriegen nicht viel nach Dollars gerechnet. Der Mann wird uns etwa 10 Guineas berechnen, das sind weniger als 30 Dollar. Dazu kommt noch, was er eventuell an Auslagen hat, sagen wir 50 Eier insgesamt. Und Kani fängt unter 2,50 gar nicht an, einen Akt aufzumachen.
Stolze Preise.
Ha, ha. Noch nie davon gehört, was? Rufen Sie mich wieder an, George. Wollen wir essen zusammen?
Romanow? Meinetwegen, murrte ich. Wenn ich noch einen Tisch kriege da, was ich bezweifle.
Wir können Karnis Tisch nehmen. Zufällig weiß ich, dass er heute privat zu Abend speist. Er ist regelmäßig im Romanow. Zahlt sich in den besseren Geschäftskreisen aus. Kani ist ein ganz schön großes Tier in dieser Stadt.
Tja, sicher, ich kenne jemanden, und zwar kenne ich ihn persönlich. Bei dem würde Kani unter dem kleinen Fingernagel verschwinden.
Fein gemacht, Junge, ich wusste doch immer schon, dass Sie eines Tages mal einen goldenen Nachttopf haben würden. Also, wir sehen uns dann um 7 bei Romanow in der Bar. Sagen Sie dem Obergauner da, Sie warten auf Oberst Kani. Er säubert Ihnen dann ein bisschen die Umgebung, dass Ihnen das Gesocks da, so Drehbuchschreiber oder Fernsehfritzen, nicht auf die Zehen tritt.
»Also gut, um 7, sagte ich. Wir legten auf und ich kehrte zu meinem Schachbrett zurück, aber die Sphinx interessierte mich offenbar auf einmal nicht mehr. Nach einer kleinen Weile rief Peters wieder an und sagte, dass mit Kani alles in Ordnung ginge, vorausgesetzt, der Name der Organisation werde mit keinem meiner Probleme in Verbindung gebracht. Peters sagte, er gebe den entsprechenden Brief nach London jetzt gleich noch auf die Post.«
Howard Spencer rief mich am folgenden Freitagmorgen an. Er war im Ritz-Beverly abgestiegen und machte den Vorschlag, dass ich doch auf einen Drink in die Bar herüberkommen sollte.
»Machen wir es lieber in Ihrem Zimmer«, sagte ich.
»Mir sehr recht, wenn Sie das vorziehen. Zimmer 828. Ich habe gerade mit Eileen Wade gesprochen. Sie machte einen ganz gefassten Eindruck. Sie hat Rogers nachgelassenes Manuskript gelesen und sagt, nach ihrer Ansicht wird es sich sehr leicht zu Ende bringen lassen.« Es wird erheblich kürzer sein als seine anderen Bücher, aber das gleicht der Publicity-Wert wieder aus. Ich kann mir denken, dass Sie uns Verleger für eine ziemlich gefühllose Bande halten. Eileen wird den ganzen Nachmittag zu Hause sein. Natürlich will sie mich sehen und ich will sie auch sehen. Ich bin in einer halben Stunde drüben, Mr. Spencer.
Er hatte eine behagliche und geräumige Suite im Westflügel des Hotels. Das Wohnzimmer besaß hohe Fenster, die auf einen schmalen Balkon mit Eisengeländer hinausgingen. Die Polstermöbel hatten einen bonbonfarbenen Streifenbezug, der zusammen mit dem großblumigen Teppichmuster dem Raum etwas Altmodisches verlieh, wozu freilich nicht sonderlich passte, dass jede noch so kleine Fläche, auf der man einen Drink abstellen konnte, eine Spiegelglasauflage trug und dass sage und schreibe 19 Aschenbecher ringsum herumstanden. Ein Hotelzimmer ist immer ein ziemlich genauer Indikator für Stil und Lebensart der Gäste. Das Ritz-Beverly erwartete in dieser Hinsicht von den Seinen schlechthin nichts.
Spencer schüttelte mir die Hand.
»Nehmen Sie Platz«, sagte er. »Was wollen Sie trinken?«
»Irgendwas oder auch nichts. Ich muss nicht unbedingt im Moment.«
»Mir wäre nach einem Glas Amontillado. Kalifornien macht's einen im Sommer mit dem Trinken nicht ganz leicht. In New York verträgt man bei halbem Kater 4-mal so viel um die Zeit.«
»Ich nehme einen Roggenwhisky sauer.«
Er ging ans Telefon und bestellte. Dann setzte er sich in einen der bonbongestreiften Sessel und nahm seine randlose Brille ab, um sie mit dem Taschentuch zu putzen. Er setzte sie wieder auf, rückte sie sorgfältig zurecht und sah mich an.
»Sie haben also etwas auf dem Herzen, deshalb wollten Sie mich lieber hier oben sprechen als in der Bar.«
»Ich werde Sie nach Idle Valley hinausfahren. Ich möchte Mrs. Wade ebenfalls besuchen.«
Er machte ein leicht verlegenes Gesicht.
»Ich bin nicht sicher, ob Ihr Besuch ihr erwünscht ist«, sagte er.
»Er ist's bestimmt nicht, das weiß ich, also schlüpfe ich auf Ihre Eintrittskarte mit rein.«
»Das wäre von mir aber nicht sehr diplomatisch, oder finden Sie?«
»Hat sie Ihnen denn gesagt, dass sie mich nicht sehen will?«
»Nicht ausdrücklich, das heißt nicht mit direkten Worten«, er räusperte sich.
»Ich habe den Eindruck, dass sie Ihnen die Schuld gibt an Rogers Tod.« »Tja, das hat sie sogar ganz direkt gesagt, zu dem Beamten, der an dem Nachmittag kam, wo er starb. Sie hat's vermutlich auch zu dem Leutnant von der Mordkommission gesagt, der den Fall untersuchte. Zum Coroner allerdings hat sie's nicht gesagt.« Er lehnte sich zurück und kratzte sich mit einem Finger die Innenfläche der Hand, ganz langsam. Es war bloß eine gedankenlose Geste. »Was versprechen Sie sich davon, Sie zu besuchen, Marlowe? Sie hat ein ziemlich furchtbares Erlebnis hinter sich. Ich könnte mir denken, dass Ihr ganzes Leben manchmal ziemlich furchtbar für Sie gewesen ist. Warum Sie das alles noch einmal durchmachen lassen? Sind Sie der Meinung, Sie können Sie davon überzeugen, dass Sie nicht doch ein bisschen versagt haben?« »Sie hat zu dem Beamten gesagt, ich hätte ihn umgebracht.«
»Das kann sie nicht wörtlich gemeint haben, sonst...« Der Türsummer schlug an. Er stand auf, um hinzugehen und zu öffnen. Der Zimmerkellner erschien mit den Drinks und stellte sie mit einem Schwung auf den Tisch, als servierte er uns ein siebengängiges Diner. Spencer zeichnete ab und gab ihm 50 Cent. Der Bursche ging weg, Spencer nahm sein Glas Sherry und trat ein paar Schritte beiseite, als hätte er keine Lust, mir mein Glas zu reichen. Ich ließ es stehen, wo es stand. »Sonst was?«, fragte ich ihn. »Sonst hätte sie ja bestimmt vor dem Coroner nicht geschwiegen, oder?« Er sah mich stirnrunzelnd an. »Ich glaube, wir reden Unsinn. Also, weswegen wollten Sie mich sprechen?«
»Sie haben mich sprechen wollen.«
»Nur«, sagte er kalt, »weil Sie am Telefon neulich, als ich von New York aus mit Ihnen sprach, meinten, ich sollte erst mal abwarten, bevor ich meine Schlüsse zöge. Das hieß für mich so viel wie, Sie haben etwas zu erklären. Also denn, worum handelt es sich?« »Ich würde es gerne in Gegenwart von Mrs. Wade erklären.«
»Der Gedanke schmeckt mir nicht. Ich finde, Sie sollten da doch lieber Ihre eigene Verabredung treffen. Ich habe große Hochachtung vor Eileen Wade. Als Geschäftsmann möchte ich gern das Wrack von Rogers Roman bergen, wenn sich das machen lässt. Wenn Eileen Ihnen gegenüber so empfindet, wie Sie es andeuten, kann ich mich nicht dazu hergeben, Ihnen den Weg ins Haus zu ebnen. Seien Sie vernünftig.«
»Schon gut«, sagte ich, »vergessen Sie's. Ich werde schon mit ihr ins Gespräch kommen, und zwar mühelos. Ich hätte nur ganz gerne jemand als Zeugen dabei gehabt.«
»Als Zeugen für was?« schnauzte er mich fast an.
»Das hören Sie in Ihrer Gegenwart oder überhaupt nicht?«
»Dann höre ich's eben überhaupt nicht.«
Ich stand auf. »Sie machen's vermutlich ganz richtig, Spencer. Sie wollen Wades Buch, wenn es zu gebrauchen ist. Und Sie wollen ein netter Mensch sein. Beides lobenswerte Vorhaben. Ich teile keins davon. Alles Gute, viel Glück und auf Wiedersehen.«
Er stand jäh auf und kam auf mich zu. »Augenblick mal, Marlowe. Ich weiß zwar nicht, was Sie im Schilde führen, aber es scheint Ihnen ja doch sehr ernst damit zu sein. Ist etwas ungeklärt an Roger Wades Tod?«
»Aber durchaus nicht, nein. Er wurde durch den Kopf geschossen, und zwar mit einer Webley-Pistole. Haben Sie keinen Bericht von der Leichenschau gesehen?«
»Doch, sicher.«
Er stand dicht vor mir und wirkte auf einmal ganz irritiert.
»Einmal das, was im Osten in den Zeitungen stand, und ein paar Tage später dann einen wesentlich ausführlicheren Bericht in der Zeitung hier aus Los Angeles. Er war allein im Haus, obwohl Sie sich nicht weit davon aufhielten. Die Dienerschaft hatte Ausgang, Candy und die Köchin, und Eileen war zum Einkaufen in der Stadt gewesen und kam nach Hause, als es eben passiert war. In dem Augenblick, wo es passierte, übertönte ein sehr geräuschvolles Motorboot auf dem See den Knall des Schusses, sodass selbst Sie ihn nicht hörten.«
»Alles genau richtig«, sagte ich. Dann verschwand das Motorboot und ich ging vom Seeufer wieder zum Haus hinauf, hörte die Hausglocke und öffnete Eileen Wade, die ihre Schlüssel vergessen hatte. Roger war bereits tot. Sie sah von der Tür aus kurz ins Arbeitszimmer, dachte, er schliefe auf der Couch, und ging in die Küche, um Tee aufzusetzen. Ein bisschen später schaute ich ebenfalls ins Arbeitszimmer, merkte, dass keinerlei Atmen zu hören war, und stellte fest, warum. Pflichtgemäß benachrichtigte ich die Polizei.
»Dann wäre ja doch alles geklärt«, sagte Spencer ruhig, und alle Schärfe war aus seiner Stimme geschwunden. »Es war Rogers eigene Pistole, und erst eine Woche zuvor hatte er sie in seinem eigenen Zimmer abgefeuert.
Sie kamen drüber zu, wie Eileen mit ihm rang, um sie ihm wegzunehmen. Seine geistige Verfassung, sein Verhalten, seine Arbeitsdepression. All das kam eben zusammen. Sie hat ihnen doch gesagt, das Zeug wäre gut. Warum hätte er dann bei der Arbeit deprimiert sein sollen? Es ist bloß Ihre subjektive Meinung. Wissen Sie, das Manuskript kann durchaus sehr schlecht sein. Oder er kann es für schlechter gehalten haben, als es ist. Reden Sie weiter, ich bin ja nicht vernagelt. Ich sehe, dass noch was kommt. Der Beamte von der Mordkommission, der den Fall untersucht, ist ein alter Freund von mir. Er ist ein Bluthund und ein gewitzter alter Bulle. Ihm gefallen verschiedene Sachen nicht.
Warum hinterließ Roger keinen Brief, wo er doch so ins Schreiben vernarrt war? Warum erschoss er sich ausgerechnet so, dass seiner Frau der Schock der Entdeckung sicher war? Warum machte er sich die Mühe, extra den Moment abzuwarten, wo ich den Schuss nicht hören konnte? Warum vergaß sie ihre Hausschlüssel, sodass ihr aufgemacht werden musste? Warum ließ sie ihn an dem Tag allein, wo das Personal Ausgang hatte? Und denken Sie dran, sie hat gesagt, sie wusste gar nicht, dass ich da sein würde. Nur wenn sie es gewusst hätte, müssten die beiden letzten Punkte entfallen.
»Mein Gott«, zeterte Spencer, »wollen Sie mir etwa erzählen, dieser verdammte Narr von einem Polizisten hätte Eileen in Verdacht?«
»Das hätte er, wenn er sich ein Motiv denken könnte.«
»Das ist doch lächerlich. Warum dann nicht Sie verdächtigen? Sie hatten den ganzen Nachmittag. Für Eileen wären nur ein paar Minuten geblieben, wo sie es hätte tun können. Und sie hatte ihre Hausschlüssel vergessen.«
»Welches Motiv könnte denn ich haben?«
Er griff hinter sich, nahm meinen Whisky sauer und stürzte ihn mit einem Zug herunter. Er stellte das Glas sorgfältig nieder, zog ein Taschentuch heraus und wischte sich die Lippen und die Finger, wo sie von dem beschlagenen Glas feucht geworden waren. Er steckte das Taschentuch weg. Er starrte mich an.
»Dauert die Untersuchung noch an?«
»Kann ich nicht sagen. Eins ist nur sicher. Sie wissen jetzt, ob er genug Schnapsintus hatte, um besinnungslos zu sein. Wenn ja, kann es immer noch einen Knall geben.«
»Und Sie wollen mit ihr«, sagte er langsam, »in Gegenwart eines Zeugen sprechen?«
»Stimmt genau.«
»Das kann, wie ich sehe, nur eins von zwei Dingen bedeuten, Marlow. Entweder haben Sie selber mordsmäßig Angst, oder Sie meinen, Eileen sollte welche haben.« Ich nickte.
»Ja.
Und?« fragte er finster.
»Ich habe keine Angst.«
Er sah auf seine Uhr. »Ich hoffe zu Gott, dass Sie verrückt sind.« Wir blickten uns schweigend an. Im Norden, bei der Fahrt durch Coldwater Canyon, fing es an, heiß zu werden. Als wir die Steigung überwunden hatten und uns zum San Fernando Valley hinunterschlängelten, stand die Luft still und begann zu glühen. Ich beobachtete Spencer von der Seite. Er trug eine Weste, aber die Hitze schien ihm nicht auf die Nerven zu gehen. Etwas anderes lag ihm weit mehr auf den Nerven. Er blickte starr geradeaus durch die Windschutzscheibe und sagte nichts. Um diese Zeit hielten sich die meisten wohlhabenden Leute irgendwo anders auf. Man konnte es an den geschlossenen Läden und Jalousien der Häuser erkennen und an der Art, wie der Gärtnerwagen bombig mitten auf der Zufahrt parkte. Dann erreichten wir das Wade'sche Grundstück und ich fuhr in schwungvollem Bogen durchs Tor und hielt hinter Eileens Jaguar. Spencer stieg aus und marschierte mit festem Schritt über den Plattenweg auf das Haus zu. Er läutete und die Tür öffnete sich fast augenblicklich. Candy stand da, in seiner weißen Jacke, mit seinem dunklen, gut aussehenden Gesicht und den scharfen, schwarzen Augen. Alles war in Ordnung. Spencer ging hinein. Candy warf mir einen kurzen Blick zu und schloss die Tür exakt vor meiner Nase. Ich wartete und nichts geschah. Ich lehnte mich gegen die Klingel und hörte sie läuten. Die Tür flog weit auf, und Candy schoss fauchend heraus. »Hauen Sie ab! Stinken Sie sich woanders aus! Wollen Sie ein Messer in den Bauch? Candy!« Das war ihre Stimme, und sie klang scharf.
»Candy wird in letzter Zeit ziemlich diktatorisch«, sagte sie zu Spencer.
Es tut mir ja so gut, Sie hier zu sehen, Howard. Und es ist so lieb von Ihnen, dass Sie das ganze Stück hergekommen sind. Ich hatte Sie nicht so verstanden, dass Sie jemanden mitbringen würden.«
»Marlow hat mich hergefahren«, sagte Spencer. »Außerdem wollte er Sie sprechen.«
»Ich kann mir nicht denken, warum«, sagte sie kühl.
Schließlich sah sie mich an, aber nicht so, als hätte der Umstand, dass ich ihr eine Woche lang nicht zu Gesicht gekommen war, eine Leere in ihrem Leben hinterlassen.
»Ja.«
»Es wird ein bisschen Zeit brauchen«, sagte ich. Sie setzte sich langsam nieder. Ich setzte mich auf die andere Chaiselongue. Spencer stand stirnrunzelnd da. Er nahm seine Brille ab und putzte sie. Das gab ihm die Möglichkeit, die Stirn etwas natürlicher zu runzeln. Dann nahm er am anderen Ende meiner Chaiselongue Platz.
»Ich habe mir schon gedacht, dass Sie rechtzeitig zum Lunch kommen würden«, sagte sie lächelnd zu ihm. »Heute nicht, danke.«
»Nein?«
»Ach ja, natürlich, wenn Sie zu viel zu tun haben.«
»Dann wollen Sie also nur das Manuskript sehen.«
»Wenn ich darf?«
»Natürlich.«
»Candy?«
»Ach, es ist nicht mehr da. Es liegt auf dem Schreibtisch in Rogers Arbeitszimmer. Ich werde es holen.«
Spencer stand auf. »Darf ich selber gehen?«
Ohne auf eine Antwort zu warten, machte er sich auf den Weg. 3 Meter hinter ihr blieb er stehen und warf mir einen krampfhaften Blick zu. Dann ging er hinaus. Ich saß nur einfach da und wartete, bis ihr Kopf sich herumwandte und ihre Augen mich kühl und unpersönlich anstarrten.
»Weswegen wollten Sie mich sprechen?«, fragte sie kurz.
»Wegen diesem und jenem. Ich sehe, Sie tragen den Anhänger wieder.«
»Ich trage ihn oft. Ein sehr lieber Freund hat ihn mir einmal geschenkt, vor langer Zeit.«
»Tja, das haben Sie mir schon erzählt. Es ist irgend so ein britisches Militärabzeichen, nicht?«
Sie hielt es am Ende des dünnen Kettchens empor. »Es ist eine Nachbildung davon, die ein Juwelier gemacht hat. Kleiner als das Original und in Gold und Email.«
Spencer kam zurück, setzte sich wieder hin und packte einen dicken Stapel gelbes Papier vor sich auf die Ecke des Cocktailtisches. Sein Blick ruhte leer darauf, dann wandten sich die Augen Eileen zu.
»Dürfte ich es mir einmal ein bisschen näher ansehen?«, fragte ich sie.
Sie zog das Kettchen herum, bis sie den Verschluss öffnen konnte.
»Dann händigte sie mir den Anhänger aus oder ließ ihn vielmehr in meine Hand fallen.« Sie faltete die Hände im Schoß und sah ein bisschen verwundert rein.
»Warum interessiert Sie das so?«
»Es ist das Abzeichen eines Regiments, das Artists Rifles heißt, einer Territorialtruppe. Der Mann, der es mir geschenkt hat, wurde bald danach vermisst, in Åndalsnes, in Norwegen, im Frühling dieses schrecklichen Jahres 1940.« Sie lächelte und machte eine kurze Bewegung mit der einen Hand. »Er hat mich geliebt.«
»Eileen war während des ganzen Krieges in London«, sagte Spencer mit leerer Stimme. »Sie konnte nicht weg.«
Wir beide ignorierten Spencer.
»Und Sie haben ihn geliebt«, sagte ich.
Sie senkte den Blick.
Dann hob sie den Kopf und unsere Augen maßen sich.
»Es ist lange her«, sagte sie, »und es war Krieg. Da passieren seltsame Dinge.«
»Ein bisschen mehr war ja doch wohl dran, Mrs. Wade. Ich glaube, Sie vergessen, wie offen Sie sich darüber schon geäußert haben.
Die wilde, geheimnisvolle, unwahrscheinliche Liebe, die nur einmal kommt.
Ich zitiere, und zwar Sie selbst. In gewissem Sinne lieben Sie ihn noch immer. Es ist so verdammt nett von mir, dass ich dieselben Initialen habe. Ich nehme an, das hat ein bisschen damit zu tun gehabt, dass Sie gerade auf mich verfallen sind.«
»Sein Name hatte nichts mit Ihrem gemein«, sagte sie kalt, »und er ist tot, tot, tot.«
Ich hielt den Gold- und Email-Anhänger Spencer hin. Er nahm ihn widerwillig.
»Ich habe ihn schon gesehen«, murmelte er.
»Dann vergleichen Sie mal meine Beschreibung«, sagte ich. »Das Emblem besteht aus einem Dolch aus weißer Email mit goldener Schneide. Der Dolch zeigt nach unten und die Breitseite der Klinge teilt ein aufgestelltes Flügelpaar aus blauer Email. Dann läuft unten eine Schriftrolle quer darüber. Auf der Rolle stehen die Worte, wer wagt, gewinnt.«
»Scheint schon zu stimmen«, sagte er.
»Was ist denn so wichtig daran?«
»Sie sagt, es ist ein Abzeichen der Artist Rifles, einer Territorialtruppe.
Sie sagt, sie hat es von einem Mann geschenkt bekommen, der bei der Truppe war und seit dem norwegischen Feldzug der britischen Armee im Frühjahr 1940 bei Åndalsnes vermisst ist. Ich hatte ihrer beider Aufmerksamkeit. Spencer sah mich unverwandt an. Ich redete nicht einfach bloß so in den Wind, und er wusste es. Eileen wusste es auch. Ihre dunkelblonden Brauen zogen sich zu einem verwirrten Stirnrunzeln zusammen, an dem die Verwirrung sogar echt sein konnte. Der Rest war Unfreundlichkeit. Das Abzeichen wurde am Ärmel getragen, sagte ich. Es kam auf, als die Artis Rifles zu einer Luftwaffensondereinheit abgestellt wurden, beziehungsweise ihr unterstellt, angeschlossen. Ich weiß nicht, wie die korrekte Bezeichnung ist. Ursprünglich waren sie ein Territorialregiment der Infanterie gewesen. Dieses Abzeichen hat vor 1947 gar nicht existiert. Deshalb hat es 1940 auch niemand Mrs. Wade schenken können. Ferner sind 1940 gar keine Artis Rifles bei Åndalsnes in Norwegen gelandet. Sherwood Foresters und Leicestershires, ja, beides Territorialtruppen, aber Artists Rifles nicht. Bin ich sehr gemein? Spencer legte den Anhänger auf den Kaffeetisch und schob ihn langsam hinüber, bis er vor Eileen lag. Er sagte nichts. »Meinen Sie, das wüsste ich nicht?« fragte Eileen mich verachtungsvoll. »Meinen Sie, das britische Kriegsministerium wüsste das nicht?« fragte ich prompt zurück. »Offenbar muss hier einfach ein Missverständnis vorliegen«, sagte Spencer milde. Ich fuhr zu ihm herum und sah ihn durchbohrend an. »So kann man's allerdings auch nennen.« »Eine andere Möglichkeit wäre zu sagen, ich bin eine Lügnerin«, sagte Eileen Wade eisig. »Ich habe niemals einen Mann namens Paul Marston gekannt.« Ich habe ihn nie geliebt und bin nie von ihm geliebt worden. Er hat mir nie eine Nachbildung seines Regimentsabzeichens geschenkt. Er ist nie im Krieg vermisst worden. Er hat nie existiert. Ich habe mir dieses Abzeichen selber in New York gekauft, in einem Laden für importierte britische Luxusartikel. Dinge wie Lederwaren, handgearbeitete Schuhe, Schlipse und Sportjacken bestimmter Regimenter und Schulen. Schnickschnack mit Wappen und so fort. Würde eine derartige Erklärung Sie zufriedenstellen, Mr. Marlowe? Der letzte Teil schon, der erste nicht. Zweifellos hat Ihnen jemand gesagt, dass es ein Abzeichen der Artists Rifles ist und nur zu erwähnen vergessen, was für eins. Oder er hat es nicht gewusst. Aber Paul Marston gekannt haben Sie und er hat auch in der Einheit gedient und er ist in Norwegen vermisst worden. Nur ist das nicht 1940 passiert, Mrs. Wade. Es passierte 1942 und damals war er bei den Sonderkommandos und es war nicht Åndalsnes, sondern auf einer kleinen Insel vor der Küste, wo das Kommando einen Überraschungsangriff unternahm.
»Ich sehe keine Notwendigkeit, das in so aggressivem Ton vorzutragen«, sagte Spencer in einer Art Geschäftsführerton. Er hantierte jetzt mit den gelben Blättern herum, die vor ihm lagen.
Ich war mir nicht im Klaren, ob er mir Stichworte zu geben versuchte oder einfach nur gereizt war. Er hob eine Lage von dem gelben Manuskript ab und wog sie in der Hand.
»Wollen Sie das Zeug nach Gewicht kaufen?«, fragte ich ihn. Er machte ein verdutztes Gesicht, dann gelang ihm ein kleines, schwieriges Lächeln.
»Eileen hat ziemlich Schweres durchmachen müssen in London«, sagte er. »Da gehen einem die Dinge im Gedächtnis leicht durcheinander.« Ich zog ein zusammengefaltetes Papier aus der Tasche.
»Sicher«, sagte ich. »Wie zum Beispiel, mit wem man verheiratet war. Ich habe hier die beglaubigte Abschrift einer Heiratsurkunde. Das Original liegt auf dem Standesamt Caxton Hall. Das Datum der Eheschließung ist August 1942 und sie erfolgte zwischen Paul Edward Marston und Eileen Victoria Sampson. In einem bestimmten Punkt hat Mrs. Wade recht. Einen Paul Edward Marston hat es nie gegeben. Es war ein fingierter Name, weil man bei der Armee eine Genehmigung einholen muss, wenn man heiraten will. Der Mann fälschte seine Identität. In der Armee hatte er einen anderen Namen. Mir liegt seine ganze militärische Geschichte vor. Mich wundert wirklich, wie wenig sich manche Leute darüber im Klaren sind, dass man in so einem Fall nichts weiter zu tun braucht, als nachzufragen.«
Spencer war sehr still jetzt.
Er lehnte sich zurück und starrte. Aber sein Starren galt nicht mir. Er starrte Eileen an. Sie antwortete ihm mit jenem schwachen, halb flehentlichen, halb verführerischen Lächeln, in dem Frauen so groß sind.
»Aber er war tot, Howard. Lange bevor ich Roger kennenlernte, was sollte das da noch ausmachen? Roger wusste von allem. Ich hatte nie aufgehört, meinen Mädchennamen zu führen. Unter den gegebenen Umständen musste ich das. Er stand ja in meinem Pass. Und als er dann im Krieg gefallen war...«
Sie hielt inne, holte langsam Atem und ließ ihre Hand langsam und sanft auf ihr Knie sinken. »Alles zu Ende, alles aus, alles verloren.«
»Sind Sie sicher, dass Roger davon wusste?« fragte er sie langsam.
»Etwas wusste er«, sagte ich. »Der Name Paul Marston hatte eine Bedeutung für ihn. Ich fragte ihn einmal und da bekamen seine Augen so einen ganz komischen Ausdruck. Aber er sagte mir nicht, warum.« Sie ignorierte das und sprach zu Spencer. »Aber natürlich hat Roger alles gewusst.« Jetzt lächelte sie ihn so geduldig an, als wäre er ein bisschen schwer von Begriff. »Was für Tricks die haben!«
»Warum dann aber die Lügen über die Daten?« fragte Spencer trocken. »Warum behaupten, der Mann wurde 1940 vermisst, wenn er erst 1942 vermisst wurde? Warum ein Abzeichen tragen, das er gar nicht verschenkt haben konnte, und immer wieder betonen, dass es ein Geschenk von ihm sei?«
»Und Sie haben Paul Marston nie wieder gesehen?« sagte ich. »Wie sollte ich wohl, wo er doch tot war?« »Sie wussten doch gar nicht, dass er tot war. Es gab keine Todesmeldung vom Roten Kreuz. Er hätte auch in Gefangenschaft geraten sein können.«
»Ich brauche einen Drink«, sagte Spencer. »Ich brauche ihn ganz dringend. Kann ich einen haben?« Sie klatschte in die Hände und Candy schwebte aus dem Nichts herbei, wie er es immer tat. Er machte Spencer eine Verbeugung. »Was möchten Sie trinken, Senor Spencer?«
»Scotch pur, und zwar einen gehörigen Schuss«, sagte Spencer.
Candy ging in die Ecke und zog die Bar aus der Wand. Er holte eine Flasche heraus und goss einen steifen Schluck in ein Glas. Er kam zurück zum Tisch und stellte es vor Spencer hin. Dann schickte er sich an, wieder zu gehen. »Vielleicht, Candy«, sagte Mrs. Wade ruhig, »möchte Mr. Marlowe auch etwas trinken.« Er blieb stehen und sah sie an, das Gesicht dunkel und störrisch. »Nein, danke«, sagte ich, »keinen Drink für mich.« Candy gab einen schnaufenden Laut von sich und ging weg. Wieder war Stille. Spencer setzte sein halb leer getrunkenes Glas ab. Er zündete sich eine Zigarette an. Er sprach zu mir, ohne mich anzusehen.
»Sicher könnte Mrs. Wade oder Candy mich nach Beverly Hills zurückfahren. Oder ich nehme mir ein Taxi. Meiner Ansicht nach haben sie alles gesagt, was sie zu sagen hatten.«
Ich faltete die beglaubigte Abschrift der Heiratsurkunde wieder zusammen. Ich steckte sie in die Tasche zurück.
»Wollen Sie es damit wirklich auf sich beruhen lassen?« fragte ich ihn.
»Das dürfte im Interesse aller sein.«
»Gut.«
Ich stand auf. »Ich glaube, ich war ein Narr, dass ich versucht habe, das Spiel auf diese Weise laufen zu lassen. Als geriebener Geschäftsmann mit dem entsprechenden Grips, falls man als Verleger welchen braucht, hätten Sie sich doch wohl denken können, dass ich nicht hier rausgekommen bin, bloß um mich aufzuspielen. Ich habe hier nicht die antike Geschichte wiederbelebt und nicht für die Faktenermittlung mein eigenes gutes Geld ausgegeben, um das Ganze dann irgendwem um den Hals zu schlingen. Ich habe nicht nach Paul Marston recherchiert, weil die Gestapo ihn ermordet hätte, weil Mrs. Wade das falsche Abzeichen trug, weil sie sich bei ihren Datenangaben in Widersprüche verstrickte, weil sie eine dieser überhasteten Kriegsehen mit ihm eingegangen war. Als ich mit meinen Recherchen begann, wusste ich von all diesen Dingen noch nichts. Alles, was ich wusste, war sein Name. Ja, was glauben Sie wohl, woher ich den wusste?«
»Zweifellos haben Sie ihn von irgendwem erfahren«, sagte Spencer kurz.
Sehr richtig, Mr. Spencer, von einem, der ihn nach dem Krieg in New York kennengelernt und ihn später auch hier bei Jason mit seiner Frau gesehen hat.
Marston ist ein ziemlich häufiger Name, sagte Spencer und nippte an seinem Whisky. Er wandte leicht den Kopf zur Seite und sein rechtes Augenlid senkte sich um den Bruchteil eines Zolls. Also setzte ich mich wieder hin. Auch Paul Marston dürfte kaum ein Unikum sein. Es gibt zum Beispiel 19 Howard Spencers in den Telefonbüchern von New York und Umgebung. Und 4 davon heißen schlicht Howard Spencer, ohne eine Initiale dazwischen. Tja, und was würden Sie sagen, wie viele Paul Marstons gibt es wohl, deren eine Gesichtshälfte vom Splitter einer Zeitzündergranate zerrissen worden war und die Narben und Spuren der plastischen Operation zeigt, die den Schaden wieder reparierte?
Spencer riss den Mund auf. Er gab einen Laut von sich, als atme er schwer. Er zog ein Taschentuch heraus und tupfte sich die Schläfen.
»Was meinen Sie, wie viele Paul Marstons haben wohl bei derselben Gelegenheit 2 hartgesottenen Spieler namens Mandy Menendez und Randy Starr das Leben gerettet? Die Herren sind noch vorhanden. Sie haben ein gutes Gedächtnis. Sie können reden, wenn's ihnen passt.
Warum noch länger um den heißen Brei herumschleichen, Spencer? Paul Marston und Terry Lennox waren eine und dieselbe Person. Das lässt sich über jeden noch so leisen Zweifel hinaus beweisen.«
Ich erwartete nicht, dass einer der Anwesenden nun 2 Meter hoch in die Luft gehen und zu schreien anfangen würde, und das tat auch keiner. Aber es gibt eine Stille, die ist so laut wie ein Brüllen. Ich hatte sie auf einmal um mich, dicht und hart. In der Küche konnte ich das Wasserlaufen hören, an der Straße hörte ich den dumpfen Aufprall einer zusammengefalteten Zeitung, die in die Einfahrt geflogen war, dann den leichten, nicht ganz sauberen Pfiff eines Jungen, der auf seinem Fahrrad davonradelte. Ich spürte ein winziges Stechen im Nacken. Ich fuhr mit einem Ruck nach vorn und warf mich herum. Candy stand da, das Messer in der Hand. Sein dunkles Gesicht war wie aus Holz, aber in seinen Augen lag etwas, was ich noch nie gesehen hatte. »Sie sind müde, Amigo«, sagte er sanft. »Ich mache Ihnen was zu trinken, ja?«
»Bourbon on the rocks, danke«, sagte ich.
»De pronto, Senor.«
Er ließ die Klinge zurückschnappen, steckte das Messer in die Seitentasche seiner weißen Jacke und entfernte sich leise. Nun endlich sah ich Eileen an. Sie saß vornübergebeugt da, die Hände krampfhaft ineinander verklammert. Die Neigung ihres Gesichts verbarg seinen Ausdruck, wenn es überhaupt einen hatte. Und als sie sprach, hatte ihre Stimme die durchsichtige Leere der mechanischen Stimme am Telefon, die einem die Zeit ansagt und, wenn man weiter zuhört, was aber kein Mensch tut, weil es ja gar keinen Grund dafür gibt, immer weiter ansagt, Sekunde um Sekunde, bis in alle Ewigkeit, ohne die geringste Änderung im Tonfall.
»Ich habe ihn einmal gesehen, Howard. Bloß ein einziges Mal. Gesprochen haben wir überhaupt nicht. Er hatte sich schrecklich verändert, sein Haar war weiß und sein Gesicht, es war gar nicht mehr dasselbe Gesicht. Aber natürlich habe ich ihn erkannt und auch er hat mich erkannt. Wir sahen uns an. Das war alles. Dann war er aus dem Zimmer und am nächsten Tag war er auch nicht mehr im Haus. Es war bei den Lorings, wo ich ihn sah. Und Sie. An einem Nachmittag spät. Sie waren ebenfalls da, Howard, und Roger war da. Ich glaube, Sie haben ihn auch gesehen.«
»Wir wurden uns vorgestellt«, sagte Spencer. »Ich wusste, mit wem er verheiratet war.«
»Linda Loring erzählte mir, er ist dann einfach verschwunden. Einen Grund hat er nicht angegeben. Es gab keinerlei Streit. Nach einer Weile dann ließ dieses Weib sich von ihm scheiden. Und noch später hörte ich, sie hätte ihn wiedergefunden. Er war kaputt und am Ende. Und dann haben sie wieder geheiratet, weiß der Himmel warum. Ich nehme an, er hatte kein Geld und es spielte auch keine Rolle mehr für ihn. Er wusste, dass ich mit Roger verheiratet war. Wir waren füreinander verloren.«
»Warum?« fragte Spencer. Candy stellte mir ohne ein Wort meinen Bourbon hin. Er sah Spencer fragend an und Spencer schüttelte den Kopf. Candy schwebte davon. Niemand schenkte ihm Beachtung. Er war wie der Requisitenmann im chinesischen Theaterstück, der alle möglichen Gegenstände auf der Bühne herumschiebt. Und Schauspieler und Publikum tun so, als wäre er gar nicht da. »Warum?« wiederholte sie. »Ach, das können Sie gar nicht verstehen. Was wir gehabt hatten, war verloren. Es hätte sich nie wieder gewinnen lassen. Die Gestapo hatte ihn schließlich doch nicht in ihre Fänge bekommen. Es muss ein paar anständige Nazis gegeben haben, die Hitlers Befehl über die Sonderkommandos nicht gehorchten. So hat er überlebt, ist zurückgekommen. Ich hatte mir immer vorgestellt, dass ich ihn wiederfinden würde, aber so, wie er gewesen war, energisch, jung und unverdorben. Aber ihn dann mit dieser rothaarigen Hure verheiratet zu sehen, das war ekelerregend. Ich wusste, was zwischen ihr und Roger war. Ich zweifle nicht, dass auch Paul es wusste. Ebenso war Linda Loring, die selber ein bisschen verludert ist, wenn auch nicht durch und durch. Das sind sie alle in dieser Gesellschaft. Sie fragen mich, warum ich Roger nicht verlassen habe und zu Paul zurückgegangen bin. Nachdem er in ihren Armen gelegen hatte und Roger in denselben willigen Armen gewesen war? Nein, vielen Dank. Da brauche ich doch ein wenig mehr Inspiration. Roger konnte ich verzeihen, er war ein Trinker, er wusste nicht, was er tat. Er quälte sich mit seiner Arbeit und er hasste sich selbst, weil er nur ein Lohnschreiber war. Er war ein schwacher Mensch, unversöhnt mit sich selbst, frustriert, aber er war zu verstehen. Er war einfach bloß ein Ehemann. Paul war entweder viel mehr oder er war nichts. Am Ende war er nichts.
Ich nahm einen Schluck von meinem Drink. Spencer war mit seinem schon fertig. Er kratzte am Bezug der Chaiselongue herum. Er hatte den Stapel Papier vor sich ganz vergessen, den unerledigten Roman seines endgültig erledigten populären Autors. »Ich würde nicht sagen, er war nichts«, sagte ich. Sie hob den Blick, sah mich vage an und senkte ihn wieder. »Weniger als nichts«, sagte sie, mit einem neuen Unterton von Sarkasmus in der Stimme. Er wusste, was für ein Luder sie war, als er sie heiratete. Und weil sie so war und blieb, als er sie geheiratet hatte, brachte er sie um. Und lief dann davon und brachte sich selber um. »Er hat sie nicht umgebracht«, sagte ich. »Und Sie wissen das.« Sie richtete sich mit einer weichen Bewegung auf und starrte mich mit kahlen Augen an. Spencer gab irgendeinen Laut von sich. »Roger hat sie umgebracht«, sagte ich. »Und Sie wissen auch das.« »Hat er es Ihnen erzählt?«, fragte sie ruhig. »Das brauchte er nicht. Er machte mir ein paar Andeutungen.« Irgendwann hätte er es mir oder einem anderen erzählt. Es zerriss ihn förmlich, dass er es nicht tat. Sie schüttelte leicht den Kopf. Nein, Mr. Marlowe, das war es nicht, was ihn zerrissen hat. Roger wusste gar nicht, dass er sie umgebracht hatte. Sein Bewusstsein war vollständig ausgefallen. Er wusste, dass etwas nicht stimmte und versuchte, es an die Oberfläche zu bringen, aber es gelang ihm nicht. Der Schock hatte seine Erinnerung daran zerstört. Vielleicht wäre sie ihm irgendwann wiedergekommen und vielleicht kam sie wieder in den letzten Augenblicken seines Lebens. Vorher aber nicht. Vorher nicht.
»Ich glaube das bei Roger einfach nicht«, sagte Spencer. »Er war so wenig Psychopath wie ich.«
»Wenn er betrunken war, wurde es zappenduster bei ihm«, sagte ich. »Ich war dabei.« »Ich habe gesehen, wie er es tat«, sagte Eileen ruhig. Ich grinste Spencer an. Es war ein etwas verunglücktes Grinsen und vermutlich kein sehr fröhliches, aber ich spürte, dass mein Gesicht sein Bestes tat. »Sie wird's uns erzählen«, sagte ich zu ihm. »Hören Sie nur zu. Sie wird uns alles erzählen. Jetzt kann sie nicht mehr anders.« »Ja, das ist wahr«, sagte sie ernst. »Es gibt Dinge, die erzählt man nicht einmal von einem Feinde gern, viel weniger denn vom eigenen Ehemann. Und wenn ich sie öffentlich in einem Zeugenstand erzählen muss, werden Sie bestimmt keine große Freude daran haben, Howard. Ihr feiner, hochbegabter, ach so populärer und einträglicher Autor wird dann ziemlich billig dastehen. Sexy wie der leibhaftige Teufel. War er das nicht? Auf dem Papier, ja, ja. Und wie der arme Narr sich angestrengt hat, es auch im Leben zu sein. Dieses Weib war für ihn nichts weiter als eine Trophäe. Ich habe den beiden nachspioniert. Eigentlich müsste ich mich dessen schämen. Man muss diese Dinge aussprechen. Ich schäme mich für nichts. Ich habe die ganze ekelhafte Szene mit angesehen. Das Gästehaus, das sie für ihre Amouren benutzte, ist hübsch abgelegen und hat seine eigene Garage und seine eigene Einfahrt an einer Seitenstraße, einer Sackgasse, von großen Bäumen überschattet. Die Zeit kam, wie sie für Leute wie Roger eben kommen muss, wo er kein befriedigender Liebhaber mehr war. Er war einfach ein bisschen zu betrunken. Er versuchte, sich zu verdrücken, aber sie lief hinter ihm her, schreiend und splitternackt, und fuchtelte dabei mit einer kleinen Statuette. Sie gebrauchte so abgrundtief schmutzige und verdorbene Ausdrücke, dass ich nicht einmal versuchen kann, sie wiederzugeben. Dann wollte sie mit der Statuette nach ihm schlagen. Sie sind beide Männer und müssen darum ja wissen, dass nichts einen Mann so schockiert, wie wenn er eine vermeintlich kultivierte Frau in der Sprache der Gosse und der öffentlichen Bedürfnisanstalt reden hört. Er war betrunken. Er hatte schon plötzliche Anfälle von Gewalttätigkeit gehabt, und so einen bekam er nun. Er riss ihr die Statuette aus der Hand. Den Rest können Sie sich denken.
»Das muss doch sehr viel Blut gegeben haben«, sagte ich.
»Blut?« Sie lachte bitter. Sie hätten ihn sehen sollen, wie er heimkam. Als ich zu meinem Wagen lief, um nur fortzukommen, stand er einfach nur da und sah auf sie nieder. Dann bückte er sich, nahm sie auf die Arme und trug sie in ihr Gästehaus. Da wusste ich, dass der Schock ihn teilweise ernüchtert hatte. Etwa eine Stunde später kam er nach Hause. Er war sehr ruhig. Es gab ihm einen Schlag, als er mich warten sah. Aber da war er nicht mehr betrunken, er war benommen. Es war Blut in seinem Gesicht, in seinem Haar, auf der ganzen Jacke vorn. Ich zog ihn in den Waschraum neben dem Arbeitszimmer, riss ihm die Sachen herunter und säuberte ihn so weit, dass er nach oben unter die Dusche konnte. Dann brachte ich ihn ins Bett. Ich hatte noch einen alten Koffer, und mit dem ging ich nach unten, sammelte die blutigen Kleidungsstücke ein und tat sie hinein. Ich wischte das Becken und den Boden sauber, und dann nahm ich ein nasses Handtuch und sorgte dafür, dass auch sein Wagen sauber war. Ich stellte ihn ein und holte meinen heraus. Ich fuhr zur Talsperre von Chatsworth, und Sie können sich denken, was ich mit dem Koffer voll blutiger Sachen und Handtücher gemacht habe. Sie hielt inne. Spencer kratzte an seiner linken Handfläche herum. Sie warf ihm einen raschen Blick zu und fuhr fort. Während ich unterwegs war, stand er auf und trank eine Menge Whisky. Und am nächsten Morgen erinnerte er sich an überhaupt nichts mehr. Das heißt, er verlor kein einziges Wort darüber und benahm sich auch nicht so, als hätte er etwas anderes im Kopf als einen dicken Kater. Und ich sagte ebenfalls nichts.
»Er muss doch die Sachen vermisst haben«, sagte ich.
Sie nickte. »Ich glaube, das hat er schließlich auch, aber er sagte kein Wort in der Richtung.« Dann überstürzten sich die Ereignisse, die Zeitungen waren voll davon. Dann wurde Paul gesucht, und dann war er tot, in Mexiko. Wie hätte ich wissen sollen, was kommen würde? Roger war mein Mann. Er hatte etwas Furchtbares getan. Aber sie war auch ein furchtbares Weib, und er hatte nicht gewusst, was er tat. Dann ließen die Zeitungen die Sache auf einmal fast so urplötzlich, wie sie begonnen hatte, wieder fallen. Lindas Vater muss etwas damit zu tun gehabt haben. Roger las die Zeitungen, aber er gab dazu nicht mehr als die Kommentare von sich, die man von einem unschuldigen Zuschauer erwarten würde, der die beteiligten Personen zufällig gekannt hat.
»Hatten Sie denn keine Angst?« fragte Spencer sie ruhig.
»Ich war krank vor Angst, Howard. Wenn er sich wieder erinnerte, würde er mich vermutlich umbringen. Er war ein guter Schauspieler, das sind ja die meisten Schriftsteller, und vielleicht wusste er schon alles und wartete nur noch auf eine Gelegenheit, aber das konnte ich mit Sicherheit nicht sagen. Es war auch möglich, aber eben nur möglich, dass er die ganze Sache vergessen hatte. Und Paul war tot.«
Wenn er aber nie auf die Sachen zu sprechen kam, die sie in der Talsperre versenkt hatten, so bewies das doch, dass er etwas argwöhnte, sagte ich. Und erinnern Sie sich in dem Zeug, das er seinerzeit in der Schreibmaschine ließ, damals, als er oben die Pistole abschoss und ich darüber zukam, wie sie versuchten, sie ihm wegzunehmen, da sagte er, ein guter Mensch sei für ihn gestorben.
Das hat er gesagt? Ihre Augen weiteten sich genau im richtigen Maß.
Geschrieben, auf der Maschine. Ich habe die Blätter vernichtet, er bat mich darum. Ich nahm an, Sie hätten sie bereits gesehen.
Ich habe nie etwas gelesen, was er in seinem Arbeitszimmer schrieb.
Nun, Sie lasen doch zum Beispiel die Notiz, die er hinterließ, als Dr. Verringer ihn holte. Sie haben sogar etwas aus dem Papierkorb geklaubt.
»Das war etwas anderes«, sagte sie kühl. »Da suchte ich nach einem Hinweis, wohin er gegangen sein könnte.«
»Okay«, sagte ich und lehnte mich zurück. »Gibt's noch mehr zu berichten?«
Sie schüttelte langsam den Kopf in tiefer Traurigkeit. »Ich glaube nicht.
Zu allerletzt, an dem Nachmittag, an dem er sich umgebracht hat, ist ihm vielleicht die Erinnerung wiedergekommen. Wir werden es nie wissen.«
»Wollen wir es denn überhaupt wissen?«
Spencer räusperte sich. »Was sollte denn Marlowe eigentlich in der ganzen Geschichte? Es war ja Ihr Gedanke, ihn beizuziehen. Sie haben mir das regelrecht eingeredet, wie Sie wissen.«
Ich hatte schreckliche Angst. Ich hatte Angst vor Roger und ich hatte Angst um ihn. Mr. Marlowe war Pauls Freund, praktisch der letzte von seinen Bekannten, der ihn gesehen hat. Paul konnte ihm vielleicht etwas erzählt haben. Ich musste sicher gehen. Es war gefährlich vielleicht, und da wollte ich ihn auf meiner Seite haben. Wenn er die Wahrheit herausfand, konnte es immer noch einen Weg geben, Roger zu retten.
Ganz plötzlich, und ohne dass ich einen rechten Grund dafür sah, wurde Spencer ruppig. Er beugte sich vor und reckte das Kinn. »Das wollen wir doch einmal klarstellen, Eileen.« Da war also ein Privatdetektiv, der bei der Polizei bereits keinen Stein mehr im Brett hatte. Sie hatten ihn im Gefängnis gehabt. Man vermutete, er hätte Paul, ich nenne ihn jetzt mal so, weil Sie es auch tun, geholfen, nach Mexiko zu entkommen. Das ist ein Verbrechen, wenn Paul ein Mörder war. Wenn er nun die Wahrheit herausbekam und sich selber rechtfertigen konnte, dann hätte er wohl einfach da gesessen, die Hände im Schoß und nichts unternommen. Haben Sie das ernstlich gemeint?
Ich hatte Angst, Howard. Können Sie das denn nicht verstehen? Ich lebte unter einem Dach mit einem Mörder, der vielleicht sogar wahnsinnig war. Ich war einen großen Teil der Zeit mit ihm allein.
Das verstehe ich, sagte Spencer immer noch gereizt. Aber Marlowe biss nicht an, und Sie waren immer noch allein. Dann schoss Roger die Kanone ab, und die Woche danach waren Sie wieder allein. Dann brachte Roger sich um, und günstigerweise war es diesmal Marlowe, der allein war.
»Das ist wahr«, sagte sie, »aber was soll's? Konnte ich es ändern?«
»Gut und schön«, sagte Spencer. »Ist es nicht vielleicht möglich, dass Sie gedacht haben, Marlowe könnte die Wahrheit herausfinden und, wo die Pistole ja nun schon einmal losgegangen war, Roger das Ding quasi in die Hand drücken und sagen, »Hören Sie mal, alter Freund, Sie sind ein Mörder und wissen das, und Ihre Frau weiß es auch. Sie ist ein feiner Mensch, sie hat genug gelitten, mal ganz zu schweigen von Sylvia Lennox Mann.« Warum tun Sie nicht das einzig Anständige und drücken auf den Abzug? Dann wird jeder annehmen, Sie haben einfach ein bisschen zu wild gesoffen. Ich mache jetzt mal einen kleinen Spaziergang zum See runter und rauche eine Zigarette, alter Freund. Adieu, machen Sie's gut. Ah ja, hier ist die Kanone. Sie ist bereits geladen und steht ganz zu Ihrer Disposition.
Sie werden allmählich grässlich, Howard. Ich habe nichts dergleichen gedacht.
Dem Beamten haben Sie aber erzählt, Marlowe hätte Roger umgebracht. Was sollte das denn heißen?
Sie sah mich kurz an, fast scheu. Es war sehr unrecht von mir, das zu sagen. Ich wusste nicht, was ich redete.
Vielleicht dachten Sie ja, Marlowe hätte ihn erschossen, schlug Spencer ruhig vor. Ihre Augen verengten sich.
Oh nein, Howard, warum? Warum hätte ich das denken sollen? Das ist eine abscheuliche Unterstellung.
Wieso? Wollte Spencer wissen. Was ist denn daran abscheulich? Die Polizei hatte denselben Gedanken und Candy lieferte ihr noch das Motiv dazu.
Er sagte, Marlow wäre 2 Stunden in ihrem Zimmer gewesen in der Nacht, in der Roger ein Loch in die Decke schoss, nachdem Roger mit Hilfe von Pillen zum Schlafen gebracht worden sei. Sie errötete bis zu den Haarwurzeln. Sie starrte ihn stumm an. »Und sie hätten nichts angehabt«, sagte Spencer brutal. »Hat Candy ihnen erzählt.« Aber bei der Leichenschau begann sie mit wie zerschlagener Stimme. Spencer schnitt ihr das Wort ab. »Die Polizei hat Candy nicht geglaubt. Darum hat er es bei der Leichenschau dann nicht mehr erzählt.« »Oh«, das war ein Seufzer der Erleichterung. Außerdem, fuhr Spencer kalt fort, hatte die Polizei sie in Verdacht. Das ist auch jetzt noch so. Alles, was die Leute brauchen, ist ein Motiv. Sieht mir ganz danach aus, als könnten sie jetzt imstande sein, eins zusammenzubringen. Sie sprang auf die Füße. »Ich glaube, sie beide verlassen am besten mein Haus«, sagte sie wütend. »Je eher, desto besser.« »Also haben Sie es nun getan oder nicht?«, fragte Spencer ruhig, ohne eine andere Bewegung als die nach seinem Glas, das er leer fand. »Was getan?« »Roger erschossen.« Sie stand da und starrte ihn an. Die Röte war verflogen. Ihr Gesicht war weiß und verkrampft und voller Wut. »Ich gebe Ihnen nur einen kleinen Begriff davon, wie man Sie vor Gericht anfassen wird.« »Ich war ausgegangen, ich hatte meine Schlüssel vergessen. Ich musste läuten, um ins Haus zu kommen. Er war tot, als ich nach Hause kam. All das ist doch bekannt. Was ist denn nur in Sie gefahren, um Himmels Willen?« Er zog ein Taschentuch heraus und wischte sich die Lippen. »Eileen, ich bin wohl 20-mal als Gast in diesem Hause geblieben. Dabei habe ich nie gemerkt, dass die Haustür tagsüber geschlossen gewesen wäre. Ich sage ja nicht, dass Sie ihn erschossen haben. Ich habe Sie bloß gefragt. Und erzählen Sie mir nicht, es wäre unmöglich gewesen. So wie alles gelaufen ist, war es leicht.« »Ich hätte meinen eigenen Mann erschossen?«, fragte sie langsam und staunend. »Angenommen«, sagte Spencer mit derselben indifferenten Stimme, »er war Ihr Mann. Sie hatten einen anderen, als Sie ihn heirateten.« »Danke, Howard. Vielen, vielen Dank. Rogers letztes Buch, sein Schwanengesang, liegt da vor Ihnen. Nehmen Sie's und gehen Sie. Und ich glaube, Sie rufen am besten gleich die Polizei und erzählen ihr, was Sie denken. Das wird ein reizender Abschluss unserer Freundschaft sein, ganz bezaubernd. Leben Sie wohl, Howard, ich bin sehr müde und ich habe Kopfschmerzen. Ich werde auf mein Zimmer gehen und mich hinlegen. Was Mr. Marlow betrifft, und ich nehme an, er hat Sie zu all dem angestiftet, so kann ich zu ihm nur sagen, wenn er Roger nicht im wörtlichen Sinne umgebracht hat, dann hat er ihn gewiss doch in seinen Tod getrieben.« Sie wandte sich zum Gehen. Ich sagte scharf, »Mrs. Wade, einen Augenblick noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Es hat keinen Sinn, die Beleidigte zu spielen. Wir alle versuchen nur, das Richtige zu tun. Jener Koffer, den Sie in die Chatsworth-Talsperre warfen, war er schwer?« Sie drehte sich um und starrte mich an. »Es war ein alter Koffer, sagte ich schon. Ja, er war sehr schwer.« »Wie haben Sie ihn dann denn über den hohen Drahtzaun gebracht, der die Talsperre umgibt?« »Was, über den Zaun?« Sie machte eine hilflose Bewegung. »Ich nehme an, in der Not hat man abnorme Kräfte, um zu tun, was getan werden muss. Irgendwie habe ich es eben geschafft, das ist alles.« »Es gibt da gar keinen Zaun«, sagte ich. »Gar keinen Zaun?« Sie wiederholte es dumpf, als hätte es gar nichts zu bedeuten. »Und an Rogers Sachen war überhaupt kein Blut. Und Sylvia Lennox wurde nicht außerhalb des Gästehauses getötet, sondern drinnen auf dem Bett. Und dabei floss praktisch keinerlei Blut, weil sie nämlich schon tot war, mit einer Pistole erschossen. Und als die Statuette benutzt wurde, ihr das Gesicht zu breit zu schlagen, traf sie eine Tote. Und Tote, Mrs. Wade, bluten sehr wenig.« Sie kräuselte verächtlich die Lippen. »Offenbar sind Sie dabei gewesen«, sagte sie spöttisch. Dann trat sie von uns fort. Wir sahen ihr nach. Sie ging langsam die Treppe hinauf und ihre Bewegungen waren von ruhiger Eleganz. Sie verschwand in ihrem Zimmer
und die Tür schloss sich leise, aber fest hinter ihr. Stille.
»Was war denn das mit dem Drahtzaun?« fragte Spencer mich benommen. Sein Kopf bewegte sich hin und her, sein Gesicht war rot angelaufen und schwitzte. Er trug es mit Fassung, aber es war ganz und gar nicht leicht für ihn.
»Bloß eine Improvisation«, sagte ich. »Ich bin noch nie an der Chatsworth-Talsperre gewesen und habe keine Ahnung, wie sie aussieht. Vielleicht gibt es einen Zaun drumherum, vielleicht auch nicht.«
»Ich verstehe«, sagte er unglücklich. »Aber der springende Punkt ist, sie hat es auch nicht gewusst.«
»Natürlich nicht.
Sie hat sie beide umgebracht.«